Ihr Lieben, in einer mittelalterlichen Stadt arbeiteten drei Steinmetze an einem großen Bauwerk. Und ein Reisender, der diese Stadt besuchte, näherte sich dieser Baustelle, sah einen dieser Steinmetze und fragte: Was tust du hier? Und dieser Steinmetz seufzte: Oh, ich klopfe Steine. Eine harte Arbeit, so eintönig, es laugt mich aus. Wenn ich früh morgens beginne, dann wünsche ich mir schon den Abend herbei, wenn endlich dieser Tag geschafft ist. Der Reisende geht weiter, trifft auf einen zweiten und fragt ihn dasselbe: Und, was machst du hier? Was tust du? Der war schon ein bisschen besser drauf, dieser zweite Steinmetz. Er sagte: Oh ja, das fordert mich schon heraus, aber ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt. Ich muss meine Familie versorgen, deshalb arbeite ich hier. Aber es ist eine sinnvolle Arbeit, es ist eine gute Arbeit, auch wenn sie mir manches abverlangt. Der Reisende bedankt sich für die Auskunft und findet den dritten. Auch diesen fragt er: Was tust du hier? Und der fängt plötzlich an zu strahlen. Der schwärmt los und sagt: Ich baue an einer Kathedrale. Schauen Sie sich die Steine an hier, das wären mal Säulen, das wären mal Bögen. Wir dürfen hier zusammen an etwas mitbauen, etwas ganz Großem. Und es wird ein Gotteshaus werden und über Jahrhunderte hinweg wird hier unser Schöpfer gepriesen. Drei Steinmetze, die auf derselben Baustelle arbeiteten, zur selben Zeit, unter denselben Bedingungen, an demselben Bauwerk, aber mit völlig unterschiedlichen Perspektiven. Der eine sieht nur die Mühe, der andere kann wenigstens den persönlichen Gewinn erkennen und der dritte ist völlig begeistert. Begeistert von einem großen Ziel. Kleine Frage zwischendurch: Wisst ihr eigentlich, was uns Berliner mit den Menschen aus dem Mittelalter verbindet? Keiner eine Idee? Das liegt doch so auf der Hand. Die enormen Bauzeiten unserer Großprojekte. Nur dass im Mittelalter keiner von dieser Technik, die wir heute haben, zu träumen gewagt hat. Zweite Frage: Ist nicht ganz Berlin? Ich weiß, Köln ist nicht Berlin, aber wisst ihr, wie lange an dem Kölner Dom gebaut wurde? Ist, kleiner Tipp, etwas länger als am BER, ein bisschen länger. Das ist ja schon sehr dicht dabei. 632 Jahre. Was lange währt, wird gut. 1248 bis 1880. Zugeben, da gab es zwischendurch auch so eine Phase, wo man mal dachte: Ach nee, Leute, machen wir nicht mehr. 337 Jahre mal Pause. Gab es auch. Aber wenn man diese 632 Jahre anschaut und so Pi mal Daumen rechnet, 21 Generationen von Steinmetzen. Und dann denke ich mir, auch wenn es nicht in der Geschichte der Kölner Dom war, aber dieser dritte, der so begeistert war, der ist wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass er selbst die Fertigstellung dieser Kathedrale gar nicht mehr erleben wird. Und trotzdem seinem Herzen: Ich baue an einer Kathedrale. Hier wird Gottes Name gepriesen werden. Ihr Lieben, wir sind ja in unserer Predigtreihe und letzten Sonntag haben wir über Gottes großes Herz nachgedacht. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das hat Paulus geschrieben in seinem ersten Brief an Timotheus. Gott will es mit ganzer Entschlossenheit. Gott will, dass jeder Mensch, der über diesen Globus geht, ihn kennenlernen kann und in eine Beziehung hineinkommt, die sein Leben verändert, die sein Leben neu macht, die ihn glücklich werden lässt. Und weil Gott das so will für jeden Menschen, hat er auch schon alle Vorsorge getan. Darüber haben wir letzte Woche nachgedacht. Gottes Herz ist so groß. Heute nun, diesem großen Herzen Gottes entspricht eine große Vision, die er in seinem Herzen hat. Und ich möchte euch als Predigttext vorlesen den Schluss des Matthäus-Evangeliums. Bibelleser kennen den unter Missionsbefehl. Also, Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Man könnte diese Verse auch so umschreiben: Jesus ist der Bauherr, also derjenige, der das verantwortet, der Bauherr der größten Kathedrale des Universums. Eine Kathedrale, die nicht aus Ziegelstein und Beton besteht, sondern aus lebendigen Steinen. Zusammengehalten und zusammengefügt vom Heiligen Geist und erfüllt vom Lob Gottes. Und Jesus bittet nun dich und dich und dich und mich, an diesem Bau mitzumachen. Das ist Gottes Vision. Das sagt Jesus hier seinen Jüngern. Geht hin in alle Welt. Gute Güte. Ich würde ja echt was drum geben, wenn ich meine eigene kleine Welt irgendwie verstehen könnte. Geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Völker. Echt jetzt, ich komme mit meinem Nachbarn schon nicht zurecht. Wie soll ich denn alle Völker zu Jüngern Jesu machen? Das ist ja ein bisschen dick aufgetragen. Und dann guckt man so sein eigenes Leben an und stellt fest, mein Leben überfordert mich. Dann schaust du auf deine Möglichkeiten, die sind jetzt so unbedeutend für dein Gefühl. Du schaust auf deine Grenzen, die so eng gezogen sind. Auf deine Begabungen, die nicht gerade herausstechen. Auf deine Erfahrungen, die dich geprägt haben. Viele Jahrzehnte vielleicht schon. Auf deine Hoffnungen, die ins Leere gelaufen sind. Auf deine Versuche, die nicht weit getragen haben. Du schaust auf dein Leben und dann ist die Schlussfolgerung ganz logisch, ganz nah. Wenn das Gottes Vision ist und ich soll da irgendwie mitmachen, nee, das ist viel zu groß für mich. Das übersteigt den Horizont meines kleinen Lebens bei weitem. Was habe ich mit dieser Vision Gottes zu tun? Wenn ich nicht mal mit ihr umgehen kann, wenn ich mich ihr nicht gewachsen fühle. Vielleicht haben die ersten beiden Steinmetze so ganz ähnlich empfunden in dieser Geschichte. Aber wenn dann, und das passiert vielleicht in dieser Predigtreihe immer öfter, wenn dann Geschwister wie dieser dritte Steinmetz mit einem brennenden Herzen von dieser Vision Gottes schwärmen, dann fühlst du dich irgendwie merkwürdig berührt, hinterfragt. Es stachelt und piekst so ein bisschen. Vielleicht meldet sich da auch so eine Sehnsucht ganz leise. Ach, wenn ich doch frei sein könnte und Dinge anders anschauen könnte. Und wenn du Pech hast, bleibt doch alles beim Alten. Und wir haken das ab in einem Vierteljahr und sagen, das war ein tolles Thema, aber gebracht hat es nicht viel. Ihr Lieben, das, was ich gerade beschrieben habe, das kenne ich auch gut. Deshalb möchte ich heute Morgen ganz bewusst nur eines tun. Ich möchte eine Lanze für Gottes große Vision brechen. Stell dir einmal vor, Jesus hätte vor 2000 Jahren zu seinen Jüngern diesen Auftrag ein bisschen moderater gegeben. So für unseren Geschmack etwas realistischer, vielleicht ein bisschen kleinteiliger. Also geht hin in alle Welt. Ne? Geh hin in deine Familie. Oder geh hin zu deinen Nachbarn. Herausfordernd wird schon, geh mal ins nächste Dorf. Und das Ende der Fahnenstange, geh zu den Menschen in deinem Stadtteil. Stell dir mal vor, Jesus hätte das vor 2000 Jahren Tatsache so formuliert. Und versetz dich mal in diese 12 Jünger, 11 waren sie noch, hinein. Was hätten die wohl gedacht? Was hätten die empfunden? Okay, Nazareth, der nächste Ort, ja, okay, ja, ist machbar. Fang schon mal an. Ist gut, mach mal. Wo hätten diese Jünger eigentlich ihre Grenzen gezogen und verteidigt? Was hätte sie motiviert? Was wäre ehrlich gesagt aus dem Evangelium durch die Kirchengeschichte geworden? Alle Dörfer Galiläas kennen Jesus. Und nicht zuletzt auch das. Wie könnte so eine kleinteiligere, handlichere, Formulierung das große Herz Gottes widerspiegeln. Dass alle Menschen gerettet werden sollen. Wie wäre das möglich? Ich möchte euch auf ein kleines Detail hinweisen in diesem kurzen Bibeltext. Das überliest man schnell. Da heißt es, als sie ihn, Jesus, sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Also zunächst einmal steht hier nicht, Thomas aber zweifelte immer noch. Also Thomas aus der Geschichte in dem Neuen Testament. Es steht auch nicht hier, ein oder zwei von ihnen, die kämpften noch so mit Zweifeln. Etliche. 11 standen da, etliche. 5 oder 6, vielleicht sogar 7 der 11 zweifelten. Die kamen noch gar nicht mit dem zurecht, was geschehen war. Die wussten noch gar nicht, wo sie sich gerade befinden, was um sie herum passiert. Die waren völlig vom Kopf gestoßen. Dieser Einzug mit Jubel in Jerusalem, dann die Kreuzigung, Grabesdunkel, jetzt auferstanden. Und was macht das alles? Das kriegt man nicht auf die Reihe. Was macht das alles mit ihnen? Nicht nur diese Frage war offen. Etliche aber zweifelten. Und was macht Jesus? Okay, ich muss erstmal ein Seminar für Gewissheit und Gegenzweifel anbieten. Zieht euch mal für die nächsten 3 Jahre zurück und denkt mal drüber nach. Oder sucht euch mal Seelsorgegespräch. Es ist wichtig, Seelsorge. Aber in dem Fall hat Jesus das nicht gesagt. Was mich fasziniert an Jesus ist, diesen Jüngern, etliche aber zweifelten, diesen Jüngern gibt Jesus den Auftrag. Diesen Jüngern traut Jesus das zu. Diese Jünger, nicht die aller Zweifel enthoben sind, diese Jünger sind seine erste Wahl. Das kann doch also wohl bedeuten, Jesu großer Auftrag, der muss gar nicht in mein kleines Herz reinpassen. Sondern es ist andersherum, genau umgekehrt. Mein kleines Leben darf in diesem großen Auftrag Jesu seinen besonderen Platz finden. Das ist ein anderes Denken. Könnt ihr dem folgen, dass eine andere Sicht darauf vielleicht was ganz anderes ermöglicht? Nicht du musst dem genügen, was Jesus hier sagt, sondern Jesus sagt, guck mal, ich habe so eine große Vision, so einen fantastischen Auftrag. Du darfst Teil dessen sein. Denn Jesus gibt diesen Auftrag seiner Gemeinde. Sie ist sein Leib. Und die Gemeinde geht zu allen Menschen zu allen Zeiten und verkündigt Jesus. Du und ich, wir sind ein Teil dieser Bewegung des Heiligen Geistes durch die Zeiten und Generationen. Ein Teil. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Ein Teil. Vielleicht mag es den einen oder anderen von euch noch zusätzlich ermutigen, selbst Petrus und die Jünger damals, die so ganz dicht dran waren an Jesus, oh, die haben sich schwer getan mit dieser großen Vision. Das war echt heavy. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Da hat Lilly uns ja schon einen kleinen Text daraus vorgelesen. Jesus sagt zu Anfang zu den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist schon ein bisschen konkreter, als ihr werdet in alle Welt gehen. Und interessant ist, dass selbst Petrus, der so impulsiv und so initiativ war, der hat irgendwie nicht verstehen können, was Jesus hier meint mit in ganz Judäa und Samaria, geschweige denn bis an die Enden der Welt. Petrus hat das so gehört, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Punkt. So hat er gelebt. So haben die anderen 10 Apostel gelebt. In Jerusalem, Punkt. Und natürlich, in Jerusalem haben sie den Heiligen Geist empfangen. In Jerusalem ist die erste Gemeinde entstanden und das war eine atemberaubende Dynamik. An diesem Pfingsttag, diesem ersten Tag, seitdem es Gemeinde gibt, haben 3000 Leute Jesus in ihr Herz gelassen. Die Gemeinde wuchs also von 11 Jüngern auf 3011 an einem Tag. Gut methodistisch hätten wir erstmal einen Ausschuss gegründet. Keine Zeit dafür. Plötzlich hast du 3011 Leute. Und nun sei mal für diese Leute da. Nun leg auch mal Strukturen, dass ein Gemeindeleben, in Klammern, wer sagt uns eigentlich, wie Gemeinde lebt, dass das gelingt. Nun tu einmal was dafür, dass die Bedürftigen unter diesen 3011, wo es viele von gab, dass die auch nicht übersehen werden. Das war die Herausforderung für Petrus und die Jünger. Und das Ganze nicht, okay, das ist jetzt so, ihr habt die nächsten 10 Jahre Zeit, es zu entwickeln, sondern die Gemeinde wuchs weiter. Die Dynamik riss nicht ab, auch wenn die Wachstumskurve dann irgendwie dann schon abflachte. Das hat die Jünger, das hat Petrus echt herausgefordert. Und die haben das ja nicht gelernt. Das heißt, sie waren abhängig vom Heiligen Geist, jeden Schritt sich führen zu lassen. Und das ist dann aber auch so, dass trotzdem Fehler passieren, ihr Lieben. Also diese Vorstellung, wenn der Heilige Geist nur die Dinge machen würde, dann wäre alles fehlerfrei. Das kann der Heilige Geist machen ohne uns. Aber er will es ja mit uns machen. Und wir sind einfach Garant für Fehler. Es stört den Heiligen Geist nicht. Aber für Petrus und die anderen bedeutete es, sie mussten andauernd irgendwie ausgleichen, hier was gucken, dort. Eine Geschichte wird uns berichtet im Neuen Testament, dass Witwen bei der Essensversorgung übersehen wurden. Aber ihr merkt, die hatten alle Hände voll zu tun. In einer Dynamik, wo sie sagten, wow, das fordert uns total. Der Fokus lag auf Jerusalem. Und die Jahre vergingen. 3 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre. Dann kam es zu so einer Verfolgungssituation und ein gewisser Philippus, der geht nach Samaria und erzählt den Leuten dort von Jesus und dann entsteht eine Gemeinde. Petrus redet mit und sagt, okay, muss mal kurz besuchen, dass da ja nichts anbrennt. Geht Petrus hin mit Johannes, geht wieder zurück, ist zufrieden. Jerusalem ist sein Fokus. Die Jahre gehen ins Land. Gott klopft an die Tür bei Petrus und sagt, Petrus, du gehst jetzt zu dem römischen Hauptmann Cornelius. Und Petrus sagt, nein, niemals, mache ich nicht. Ich bin fromm, ich mache das nicht. Kein Jude geht in das Haus eines Heiden, geschweige denn, setzt sich an den Tisch und isst mit ihm. Nee, nicht mit mir, such den anderen. Ihr könnt es mal nachlesen, ein elendlanges Kapitel in der Apostelgeschichte, wie Gott sich müht, Gott, nicht irgendwer, Gott sich müht, Petrus den Horizont zu weiten. Und dann irgendwann, als Petrus denn bereitwillig, in Anführungsstrichen, sagt, ja, okay. Und er bei dem Cornelius sitzt, sieht er, wie der Heilige Geist auf Cornelius kommt und die alle im Haus. Genauso wie auf diese 11 Jünger am Anfang. Jetzt erst fällt der Groschen bei Petrus. Jetzt erst merkt er, ach, das hat Jesus gesagt. In Jerusalem, da waren wir schon. In Samaria, okay, Philippus läuft. Bis an die Enden der Welt. Da ist noch was offen. Jetzt muss er nur noch seine 10 Mitapostel davon überzeugen. Ihr Lieben, das Ganze liest sich in der Bibel über 3-4 Kapitel. Ins Leben übertragen sind das 15 Jahre. Es braucht manchmal einen Weg. Gott hat Petrus Schritt für Schritt in seine Vision hineingeführt. Er hat ihn herausgefordert, aber nicht überfordert. Also, was wir in den kommenden Wochen miteinander bedenken, soll euch herausfordern, nicht überfordern. Aber vielleicht möchte Jesus auch bei dir Schritt für Schritt den Horizont weiten, dass du sagst, mein Leben ist Teil seiner Vision. Fragen wir uns zum Schluss noch einmal, warum haben die Jünger, Petrus und die anderen, sich so schwer getan damit zunächst, diesen großen Horizont anzunehmen? Na klar, die hatten von Anfang an alle Hände voll zu tun. Um all dem, was auf sie einstürmte, gerecht zu werden, mussten sie sich auf das Naheliegende beschränken. Sie hatten eine volle Tagesordnung. Sie folgten ihrer Tagesordnung. Kennt ihr das? Dass man den Kopf gar nicht mehr hochkriegt, weil alles auf einen einprasselt. Petrus und die anderen haben erlebt, dass Gott Wunder wirkt. Und sie haben sich gedacht, okay, wenn der Herr so unter uns ist, dann sind wir logischerweise ganz genauso in seiner Spur. Das ist manchmal eine Versuchung, in Anführungsstrichen, aus dem, was Gott an Wundern tut, abzuleiten, ob ich auf seinem Weg auch bin, den er jetzt für mich hat. Das kann sein, das muss nicht sein. Für Petrus war das logisch. Das passiert hier, also alles okay. Und Petrus und die anderen lebten in ihrer jüdischen Tradition. Eine Tradition, die ihnen manche Wege verboten hat, auf die Jesus sie nun interessanterweise gerufen hat. Es gibt in uns eine starke Macht der Tradition. Und wenn es unsere Familientradition ist, meine eigene Glaubenstradition, die unterstützt nicht immer das, was Jesus sagt. Die predigt manchmal das Gegenteil. Was ist bei uns dafür verantwortlich, dass wir dieser Vision nur so schwer uns öffnen können? Es mag ähnliche Gründe geben, wie die ich gerade von den Jüngern erzählt habe. Es mag auch Gründe auf der persönlicheren Ebene geben. Erinnert euch, wie kann ich mit dieser Vision umgehen, wenn sie mir viel zu groß ist? Meine Begabungen, meine Prägungen, meine Hoffnungen. Und es gibt noch eine Ebene, glaube ich, die auch nicht unwesentlich ist. Ich glaube, oftmals spielen auch Ängste eine Rolle. Ängste, die sich verbinden mit meinem Platz und meinem Gefühl für und in der Gemeinde. Und natürlich glaube ich, dass jeder von uns sagt, ich gönne jedem Menschen der Welt, dass er mit Jesus lebt. Also wenn einer jetzt sagen würde, nö, gönne ich nicht jedem. Ich habe noch einen Gesprächstermin nächste Woche frei. Wir gönnen jedem das. Und für die meisten von uns ist der Gedanke, dass Gemeinde wächst, von daher auch naheliegend und gut. Denn Wachstum ist ja Gottes Idee. Das hat er in seine Schöpfung hineingelegt. Und auch in seinem Reich ist es nicht anders. Vom Kopf her ist uns das klar. Aber im Bild gesprochen, einen anderen an meinen Tisch einzuladen, ist dann doch schon mal etwas anderes. Da kommt dann vielleicht eine Angst hoch wie, es hat so lange gedauert, bis ich mich in der Gemeinde und in meinen Beziehungen wohlfühlen konnte, bis ich da angekommen war. Das ist jetzt alles so, wie es gut ist und so soll es bleiben. Ich möchte das jetzt nicht wieder hergeben. Ich möchte nicht wieder etwas verlieren. Oder es ist die Angst, wenn Gemeinde wächst und größer wird, wird sie mir auch fremder werden. Ich kenne ja jetzt schon nicht mehr alle. Und wenn das noch größer werden würde, dann wird es doch notwendigerweise unpersönlicher. Das kann doch nicht das sein, was wir wollen. Da verlieren wir doch so viel, was uns mal ausgezeichnet hat. Und ja, wenn eine Gemeinde wächst, verändert sich einiges, manchmal vieles. Aber wer Kinder hat, ich denke jetzt an kleinere Kinder, wenn die Kinder wachsen und die Hosen kürzer und immer kürzer werden, was macht ihr dann? Trag sie noch, die sind noch gut, kannst du 30 Jahre tragen, diese Hose. Nee, ihr werdet dafür sorgen, dass euer Kind Hosen anhat, die passen. Sieht sonst sehr merkwürdig aus. Ist das Kind ein anderes? Nein, es wächst nur. Und das Gleiche bei einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde wächst, braucht sie neue Kleider. Aber nur Kleider. Das betrifft nicht ihr Wesen. Also soll heißen, die Gemeinschaft in kleineren Gruppen wird vermutlich viel bedeutender und viel wichtiger werden, damit die Wärme der gesamten Gemeinde erhalten bleibt. Dritte Angst. Wenn die Gemeinde wächst, verliere ich doch glatt den Überblick. Schon jetzt, ehrlich, die Pinnwand ist schön, aber ich kann mir alles nicht merken. Schon jetzt weiß ich nicht, was alles los ist. Ich fühle mich irgendwie abgehängt. Kann ich gut verstehen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Freund, das ist schon viele Jahre zurück. Da habe ich genau das ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich verliere den Überblick. Und er sagte, ach, weißt du, wenn du den Überblick verlierst, weil die Gemeinde wächst, dann ist es ein Grund zur Freude und nicht zur Sorge. Dann ist es doch Gottes Gemeinde und nicht deine. Und der Heilige Geist macht seine Sache wirklich sehr gut. Hat mich sehr ermutigt, ein Ja zu finden, den Überblick zu verlieren. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, wir müssen darauf achten, Wege der Kommunikation anzupassen, damit niemand sich abgehängt fühlt. Und die vierte Angst, die letzte, die ich heute benennen werde, die Gemeinde ist doch mein Auftankort. Wenn ich nach einer anstrengenden Woche hierher komme, dann freue ich mich, diesen Ort der Ruhe zu haben. Aber echt, all dieses Reden von Auftrag Jesu und von Wachstum, das legt echt Druck auf mich. So als ob es nun hier auch noch um Erfolg geht, um schöner, höher, weiter, besser. Ihr Lieben, Jesus geht es niemals um Erfolg oder Äußerlichkeiten, aber leidenschaftlich um gerettete Leben. Uns geht es nicht darum, dass wir Erfolg haben, sondern dass dieses große Herz Gottes unter uns Raum hat. Also, man könnte noch ganz verschiedene andere Befürchtungen, Zweifel, Ängste anführen. Mach ich nicht, schau in dein Herz, vielleicht findest du da noch was. Das Entscheidende ist auch nicht, das alles zu nennen, sondern das Entscheidende ist die Frage, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Hältst du das fest? Sagst du, es ist halt so, mein Leben ist so geprägt, ich habe diese Befürchtung, ich komme nun mal nicht raus aus meiner Haut? Ihr Lieben, wenn Jesus daran scheitern würde, hätte er nicht alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber genau das sagt er von sich. Er weiß, mit deiner Angst, mit deinen Zweifeln und Befürchtungen umzugehen. Meine Einladung, meine Bitte ist einfach, ich möchte dich gewinnen. Das, was in deinem Herzen an Widerstand gegen diese Vision Gottes ist, was du da spürst, was sich regt in dir, du sagst, Jesus, ich weiß zwar noch nicht, was dann folgt, aber heute gehe ich diesen einen Schritt, ich lege das in deine Hand. Ich will es nicht mehr mitnehmen. Ich vertraue meine Angst und meine Befürchtung dir an, weil du mich kennst durch und durch, weil du am besten damit umgehen kannst. Das ist der Zweck meiner Predigt heute, diese Einladung Jesu dir weiterzugeben. Und ich weiß, zu diesem fantastischen Text kann man noch vieles sagen. Diesen Gedanken zum Beispiel, ich kann doch nur jemanden zu einem Jünger Jesu machen, wenn ich selbst als Jünger Jesu lebe. Da kommen wir noch drauf zurück. Anfang nächsten Jahres werden wir es intensiv miteinander bedenken. Heute nur die Frage, wie steht es um dein Herz und diesen Auftrag, den Jesus dir gibt? Möchte ich ermutigen, dass du wie dieser dritte Steinmetz sagen kannst, ich baue an einer Kathedrale. Und ich weiß, Jesu großer Auftrag, der muss nicht in mein kleines Herz passen. Aber ich fände es so genial, wenn Jesus sagt, in meinem großen Auftrag hat dein kleines Leben seinen Platz. Und das tut er. Amen.